Ja, ist das wichtig, ob ich mich vorstelle oder nicht? Ich bin, ich glaube, 47 Jahre alt inzwischen, verheiratet, habe 3 Töchter, komme eigentlich aus dem Oberbergischen, inzwischen bin ich im Bergischen gelandet. So, Gott kann durch Esel reden. Das ist das Tolle, was ich in der Bibel gelernt habe. Insofern ist immer die Frage, ob das so wichtig ist, ob ich mich vorstelle. Schön, dass ich hier sein darf und schön, dass wir so eine Verbindung haben, dass Wolfgang im Moment bei uns predigt in der Gemeinde und ich bei euch predigen darf. Und genau, das will ich gerne machen. Ich fange direkt mit einer Frage an, die was mit deinem Leben zu tun hat und die du für dich gerne im Stillen beantworten darfst. Bei welcher Lebenssituation oder welcher Frage wünschst du dir eine Antwort Gottes? Wenn du jetzt so einen Wunsch frei hättest und Gott sagt, komm, sag mir mal eine. So wie so eine Wunschsituation. Wo hättest du gerne eine Antwort Gottes, die richtig auf dich zugeschnitten ist? Ich glaube, wenn sowas passiert, dann sind das heilige Momente. Das ist das, was wir uns gedacht haben mit der Themenreihe. Wir glauben dran, dass Gott solche Fragen beantwortet und dass er sehr klar uns ins Herz spricht. Und das glauben wir. Deshalb bete ich auch nochmal, dass das passiert durch die Predigt, die ich mit vorbereitet habe. Herr Jesus, wir wünschen uns, dass du individuell unser Leben hinein eine Antwort formulierst und beten darum, dass das heute Morgen passiert. Amen. Ich habe dir einen Bibelvers mitgebracht, der 2-mal in der Bibel auftaucht, in 2 sehr wilden, verworrenen Situationen, die aber komplett unterschiedlich sind. Und dieser Vers lautet Matthäus 1, Vers 23, seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Und dann steht, Matthäus hat da noch eine Erklärung zugeschrieben, Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Und wir machen uns erstmal auf die Suche, wo dieser Vers zum ersten Mal in der Bibel auftaucht. Das ist nämlich gar nicht in der Weihnachtsgeschichte, sondern in Jesaja, einem Propheten im Alten Testament. Jesaja lebte ungefähr gut 700 Jahre vor Jesus Christus. Und Propheten bedeutet, er hat Botschaften, die er weitergibt von Gott an die Regierenden, an die Leute seiner damaligen Zeit. Und er gibt ihnen etwas weiter. Und in dieser Zeit war Israel, in dem Land, wo er das weitergehen sollte, in einer relativ schwierigen Situation. Es war schon gespalten, ein König mit Namen Ahas regierte und er war jemand, der sich sehr weit von Gott entfernte. Er rechnete nicht damit, dass Gott eingreift und seine Situation verändert, sondern er war eher jemand, der mit den feindlichen Völkern dann irgendwelche Bündnisse schloss oder die irgendwie versuchte, gnädig zu stimmen. Aber die Situation, in der er war, war sehr beängstigend und existenziell bedrohlich. Also richtig eine angstvolle Situation. Wenn wir als Menschen unser Ding machen und nicht mehr Gott fragen, dann zieht das negativen Folgen nach sich. Und so sieht man das auch, wenn man so Jesaja weiter nach hinten durchblättert, dieses gesamte Buch in der Bibel im Alten Testament, dann sieht man, dass es diese negativen Folgen auch hatte. Und Menschen fragten dann auch im Folgenden, was Gott dann zu ihren Situationen sagte. Warum werden wir erobert? Warum werden wir verschleppt? Weil die feindlichen Völker sie tatsächlich deportierten, in andere Länder brachten. Und dann werden die Fragen auch viel substanzieller. Wird Gott uns denn auch aus so einer Situation noch retten, wenn er das zugelassen hat? Was dann? Werden wir als Volk komplett von der Bildfläche verschwinden? Hat Gott uns vergessen? Und dann eben auch die Frage, ist Gott immer noch mit uns? Und diese Situation steht aber ganz am Anfang des Wirkens. Da entfaltet sich so die Geschichte, die ziemlich tragisch ist, erst langsam. Und ich nehme dich mal mit in diesen Bibeltext und Lass sie mal auf dich wirken, auch wenn da ganz viele Bilder drin sind, die vielleicht im ersten Moment verwirrend sind. Ich lese ab Jesaja 7, die Verse 10 bis 16. Wenn du mitlesen willst, ist hier vorne das angeschlagen. Weiter redete der Herr zu Ahas und sprach: Erbitte ein Zeichen von dem Herrn, deinem Gott. Erbitte es in der Tiefe oder droben in der Höhe. Da antwortete Ahas: Ich will nichts bitten, damit ich den Herrn nicht versuche. Darauf sprach Jesaja: Höre doch, Haus David. Ist es euch nicht genug, dass ihr Menschen ermüdet? Müsst ihr noch meinen Gott ermüden? Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Dickmilch und Wildhönig wird er essen, bis er versteht, das Böse zu verwerfen und das Gute zu erwählen. Denn ehe der Knabe versteht, das Böse zu verwerfen und das Gute zu erwählen, wird das Land, vor dessen beiden Königen dir graut, verlassen sein. Ich habe beim ersten Mal fast nichts verstanden. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich gehe da mal mit dir durch, weil es gibt einen richtigen Schatz in diesem Abschnitt zu entdecken. König Ahas, also der taucht hier auf, soll an den Verheißungen Gottes festhalten. Das ist so die ganz große Botschaft. Und er soll sich deshalb auch vor den heranziehenden Feinden nicht fürchten. Wenn es ganz substanziell zusammenfasst: Ey, da kommt was richtig Bedrohliches auf dich zu, König Ahas, aber Gott ist immer noch an deiner Seite. So schlimm wird das nicht. Er darf sich sogar, weil das unheimlich schwer ist, das zu glauben, ein Zeichen aussuchen. Er hat einen Wunsch frei bei Gott. Und zwar ein übernatürliches Zeichen. Diese Formulierung, er bitte es in der Tiefe oder droben in der Höhe. Das ist so, nicht wie die anderen Propheten, die dann irgendwelche Tricks hatten, so Siegfried und Roy mäßig, ja? Wo du sagst, das haben die so ein bisschen manipuliert, dieses Zeichen. Das ist halt viel Qualm und Dampf und so, aber es ist nicht Gott, der dieses Zeichen erbittet. Sondern hier sagt Gott selber: Frag mal nach einem Zeichen, was so krass ist, dass niemand es irgendwie machen kann. Warum sind solche Zeichen überhaupt manchmal notwendig für dich und für mich? Es gibt Situationen in meinem Leben, da will ich es sehr genau wissen, ob Gott tatsächlich dahinter steht, und da helfen mir solche Zeichen. Ich bin Tanzmuffel und seitdem ich dieses Zitat gesehen habe, hat sich das auch nicht geändert. Aber es macht einen Unterschied deutlich, nämlich zwischen dem, was wir hoffen und dem, was wir glauben. Also manchmal hoffen wir, es geht gut. Aber wenn wir etwas glauben auf der anderen Seite, dann handeln wir auch bereits entsprechend. Und das Zitat heißt: Hoffnung ist die Fähigkeit, die Musik der Zukunft zu hören. Glauben ist der Mut, in der Gegenwart danach zu tanzen. Niemand anderes hört sie. Aber du tanzt bereits danach. Wir haben es mal in einem Gottesdienst in Erkrath gemacht, das ist total verrückt gewesen. Da hat eine Ballerina getanzt, obwohl niemand von uns die Musik gehört hat. Das ist verstörend. Und irgendwann im Laufe ihres Tanzes haben wir die Musik wieder reingedreht. Und auf einmal denkst du: Ja, klar, macht da total Sinn, wie die sich bewegt. Und so fühlt sich das manchmal an, wenn wir glaubensvoll handeln. Gott weiß doch sehr genau, dass das für uns herausfordernd ist, dass wir seine Verheißungen aus dem Blick verlieren und dass es schwer für uns zu glauben ist. Er weiß auch, dass das für König Ahas unfassbar schwer ist, in so einer Situation, wo die Feinde sich bereits zusammenrotten und auf dich losziehen, immer noch daran festzuhalten, dass sie letztlich nicht gewinnen werden. Und deshalb kommt er Ahas hier liebevoll entgegen und sagt: Ahas, such dir bitte ein Zeichen aus. Und mach's bitte so, dass niemand das so manipulieren kann und du auch nicht zweifeln brauchst. So, die Antwort von dem König Ahas ist insofern spannend, weil bestimmt alle frommen Applaus geklatscht hätten. Ja, man soll ja Gott nicht versuchen. Ich will nichts erbitten, damit ich den Herrn nicht versuche. Die Aussage ist überhaupt nicht falsch, die ist sogar sehr biblisch. Das Problem ist eher hier, dass diese Aussage bei König Ahas nichts mit Glauben und Vertrauen zu tun hat. Es ist eine fromme Worthülse, Laberei. Es hat nichts mit dem zu tun, was in seinem Glauben stattgefunden hat, sondern es ist einfach eine Worthülse, etwas Leeres, was er von sich gibt. Das, was er sagt, ist nämlich nicht mit Glauben hinterlegt. Er hat keinen so starken Glauben, dass er gar kein Zeichen braucht. Ganz im Gegenteil. Er formuliert das nur so, damit er einen frommen Anschein hat. Er ist nicht gelassen und nicht vertrauensvoll und rechnet nicht mit Gottes Handeln. Weder in dem Moment, wo der Jesaja mit ihm spricht, noch in der Situation, wo seine Feinde raufziehen. Du musst das im Hinterkopf behalten, das brauchen wir gleich für die zweite Stelle nochmal, dass diese Aussage nichts mit Glauben zu tun hat. Er ist nämlich jemand, der dann auch im weiteren Verlauf eigenmächtige Bündnisse schließt. Er macht lieber eine Verhandlungslösung, als dass er auf Gott vertraut. Er handelt ohne Gott. Darauf sprach Jesaja: Höre doch, Haus David, ist es euch nicht genug, dass ihr Menschen ermüdet? Müsst ihr auch meinen Gott ermüden? Können wir was mitnehmen? Ich glaube, wenn Gott irgendwas langweilt, dann sind das fromme Worthülsen oder leere Rituale. Wir haben eben schon von Ritualen gehört, die uns helfen, uns auf Gott auszurichten. Aber dann, wenn es einfach nur Blabla ist, dann, wenn es einfach nur irgendwas ist, was irgendwer macht, der gar nicht rechnet, dass Gott tatsächlich unser Herz berührt, dann ist das etwas, was Gott langweilt und was er nicht sehen will. Also, dieser Vers ist für Ahas, für den König, ein Wort mitten in eine Situation herein, wo er eigentlich Gott gebraucht hätte. Wo er aber sagt, will ich nicht. Aus frommen Gründen sagt, will ich nicht. Und er will lieber sein eigenes Ding reinmachen. Es ist eine Antwort, die im Hintergrund hat, dass diese Person eben kein Gebet hat. Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Dickmilch und Wildhonig wird er essen, bis er versteht, das Böse zu verwerfen, das Gute zu erwählen. Denn ehe der Knabe versteht, das Böse zu verwerfen und das Gute zu erwählen, wird das Land von dessen beiden Königen, die er graut, verlassen sein. Ich gehe davon aus, dass Gottes Wort immer eine Bedeutung hat. Wenn es ausgesprochen wird, dann macht das was mit unserem Herzen. Und das hatte damals eine Bedeutung und das hat heute eine Bedeutung. Es ist immer konkret und kann uns eine Richtung geben für unser Handeln. Also was könnte diese Botschaft damals bedeutet haben? Und das lege ich so ein bisschen aus, aber das kann auch, du kannst mit mir darüber auch diskutieren, was es konkret bedeutet, weil ich war damals auch nicht dabei. Wenn so eine Botschaft kommt, dass Krieg vor der Tür steht, dann ist immer die Frage, gibt es trotzdem noch Hoffnung, werden wir vernichtet werden oder nicht? Eine Jungfrau ist im Hebräischen nicht erstmal eine Person, die ohne Zutun von einem Mann schwanger geworden ist, so wie wir das in der Weihnachtsgeschichte hören, sondern es ist erstmal eine junge Frau, die in der Lage ist, Kinder in die Welt zu setzen. Und in Kriegssituationen ist das Problem, dass die Männer ja weit weg sind, die sind auf dem Schlachtfeld. Und deshalb ist in einer Kriegssituation immer die Frage, gibt es noch Hoffnung für unser Volk? Sterben wir aus, wenn alle Männer im Krieg sterben und nicht mehr bei ihren Frauen sind? Wenn junge Männer, sobald sie eine Waffe halten können, an die Front gezerrt werden und man sagt, jetzt bist du dran zu sterben. Und deshalb ist jedes Kind, was in so einer Situation geboren wird, immer ein Hoffnungszeichen. Jeder Nachkomme, damals wie heute, ist ein Zeichen, dass die Geschichte weitergeht. Und deshalb ist auch dieser Emanuel, der hier reingesprochen hat, erstmal eine sehr allgemeine Aussage. Ihr lieben Menschen von Israel, König Ahas, es werden auch in diesen Zeiten, wo du denkst, es gibt keine Hoffnung mehr, ganz viele Kinder Emanuels geboren, die immer ein Zeichen dafür sind, dass Gott immer noch an eurer Seite ist. Und die werden auch die nächsten 700 Jahre, bis Christus geboren wird, weiter geboren werden. Und das irre ist, ihr Lieben, wir gucken heute 2000 Jahre später auf dieses Volk und sehen auch jetzt noch, wird jedes Jahr werden Emanuels geboren in Israel, die ein Zeichen dafür sind, dass Gott immer noch an der Seite seines Volkes ist. Die Germanen gibt es schon nicht mehr so ungefähr und die Wikinger auch nicht mehr. Aber die Identität dieses Volkes wird bis heute bewahrt. Ein krasses Zeichen für mich, dass Gott sehr real ist und an der Seite seines Volkes ist. Dickmilch und Honig. Das ist einfach nur ein Bild dafür, dass die Kinder nicht nur von der Muttermilch leben müssen, sozusagen die Basisernährung. Nein, Gott wird auch weiterhin noch mehr geben als nur das unbedingt Notwendige für dein Leben. Und das, König Ahab, musst du wissen. Auch Dickmilch und Wildhonig steht für die Kinder, die dort geboren werden, zur Verfügung. Ist es nicht nur die Basisernährung. Er bleibt der Versorger seines Volkes, dein Gott. Das Böse verwerfen, das Gute erwählen, das ist eine Redewendung dafür, dass Kinder selbstständig werden. Kennst du, irgendwann kommt der Moment, wo deine Kinder eigene Entscheidungen treffen. Und da ist eben die Zusage, dann wird Gott eingreifen und dann wird etwas passieren. König, schließ nicht die eigenmächtigen Bündnisse. Das Zeichen, was Gott hier setzt, ist eine Ankündigung, dass Dinge eintreten. Dinge eintreten, die sich niemand wünscht. Aber es ist auch eine Zusage, dass Gottes Geschichte mit seinem Volk nicht zu Ende ist. Und König Ahas hätte sich tiefer einschrauben können in die Verheißung Gottes. Er hätte es anders entscheiden können. Er macht es aber nicht. Jetzt die große Frage. Er hätte ja ehrlich sein können, oder? Ist das so in der Bibel, dass wir eher fromme Antworten geben müssen oder dürfen wir ehrlich sein? Wie ist es bei euch? Dürft ihr alle Fragen stellen? Dürft ihr Gott ehrlich eure Meinung sagen? Wie macht ihr das? Absolut. Gott, ich kann das nicht glauben. Wir haben super Beispiele in der Bibel, wo Leute auf so ein Angebot, er bittet dir ein Zeichen, das sehr deutlich und krass formulieren. Zwei Bibelstellen kannst du gerne nachschlagen. In Richter 6, da heißt es, wenn ich denn Gnade vor dir gefunden habe, so gebiet mir ein Zeichen, dass du es bist, der mit mir redet. Voll gut. Gideon. Ein Mann, der sagt, ich will es ganz genau wissen. Der denkt sich so ein Zeichen aus. Da wird irgendwie so ein Fell daneben gelebt. Mach mal, dass alles nass ist und das Fell trocken ist, was auf dem Boden liegt mit dem Tau. Und mach mal, jetzt umgekehrt, jetzt nochmal, genau andersrum, Gott. Mach mal die ganze Welt trocken und nur dieses Fell nass. Das ist so ein Zeichen, was aus der Tiefe oder aus der Höhe ist. Und Gott antwortet. Oder es gibt jemanden, der begegnet Jesus, der sagt, ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Ey, wie häufig würde ich das gerne beten? Ich glaube ja an dich, Gott. Aber ob du jetzt in meiner Situation tatsächlich was machst, was mir die Schuhe auszieht, weil ich auf einmal merke, ey, das ist Gott, der mit mir redet. Darf ich so beten? Ja, darfst du. Das steht so im Wort Gottes. Ich glaube sogar, dass Gott unsere Gebete liebt, wenn wir so ehrlich vor ihn treten und die Augen aufmachen, was Gott sagt, dass wir mutig sein dürfen und gleichzeitig ehrlich. Jetzt taucht diese Stelle aber noch ein zweites Mal auf. Und da sind wir jetzt so in Richtung der Weihnachtsgeschichte unterwegs, dass ein junger Mann, der auch eine verrückte Situation hatte, genau diesen Vers nochmal in sein Leben zugesprochen kriegt. Als Erklärung, als Zeichen. Für mich ist vollkommen unklar, ob er danach gefragt hat. Beobachte das, glaube ich, selber im Bibelvers gleich. Und ich lese sie dir vor aus Matthäus 1, die Verse 18 bis 25. Dies ist die Geschichte der Geburt Jesu Christi. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Aber noch bevor die beiden geheiratet und Verkehr miteinander gehabt hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Josef, ihr Verlobter, war ein Mann mit aufrechter Gesinnung. Er nahm sich vor, die Verlobung aufzulösen, wollte es jedoch heimlich tun, um Maria nicht bloßzustellen. Während er sich noch mit diesem Gedanken trug, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte zu ihm: Josef, Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Dies alles ist geschehen, weil sich erfüllen soll, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hatte. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Als Josef erwachte, folgte er der Weisung, die ihm der Engel des Herrn gegeben hatte, und nahm Maria als seine Frau zu sich. Er hatte jedoch keinen Verkehr mit ihr, bis sie einen Sohn geboren hatte. Josef gab ihm den Namen Jesus. Also, wieder eine verzwickte Situation, eine Situation, die existenziell ist, wo man sagt, es geht um Leben und Tod und tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes. Seine gesamte Existenz stand auf dem Spiel. Josef war im Begriff, eine junge Frau zu heiraten. Gute Herkunft, Priestergeschlecht, eigentlich Hauptgewinn. Das Problem war, sie war schwanger, ohne dass die beiden vorher intim miteinander geworden waren. Und Josef war jemand, der hatte einen geraden Rücken, aufrechte Gesinnung. Jemand, der für seine Prinzipien einsteht und der sagt, ich bin genau das Gegenteil von Ahas. Nichts mit frommen Worthülsen, sondern jemand, der redet und handelt und du sagst, da passt nichts zwischen. Trotzdem war die Situation wirklich schwierig. Es war, ich würde sagen, erstmal verständlich, dass er Maria für eine Ehebrecherin hält. Ey, er weiß doch am besten, dass er nicht mit ihr intim geworden ist. Jetzt ist die schwanger, aus welchen Gründen auch immer. Es ist nicht sein Kind. Und er macht sich Gedanken, wie er mit dieser Frage umgeht. Was werden die anderen denken? Du musst wissen, Maria hätte gesteinigt werden müssen, weil sie aus einer Priesterfamilie kommt. Also da passiert etwas, was in der Gesellschaft richtig krass ist. Und für Josef ist erstmal klar, das Kind ist von einem anderen Mann, unter welchen Umständen auch immer entstanden. Und damit kann ich nicht leben. Das passt nicht zu meiner aufrechten Gesinnung. Und ich will das nicht. Und er will sie trotzdem nicht bloßstellen. Das adelt ihn mega, finde ich. Dass er dort sagt, okay, dann gehe ich lieber und tu so, als würde ich mich aus dem Staub machen. Und in einer Kultur, wo es eigentlich um Familie geht, um Ehre geht, geht er an einen anderen Ort und wird da nochmal bei Null anfangen. Und du wirst mit so einer Story in dieser Gesellschaft nie richtig Anschluss finden. Das ist noch schlimmer, als wenn du nach Wermelskirchen ziehst und Zugezogener bist oder Ausländer. Ja? Dann werden die Leute dir das immer vorhalten. Du bist jemand, der keine Ehre hat, keine Familie, keine Herkunft, keine Geschichte. Du bist für uns jemand, der zugezogen und Ausländer ist und eine andere Hautfarbe hat. Also alles zusammen. Wir wissen ganz viel von der Geschichte nicht. Wir wissen nicht, wie er die von der Schwangerschaft mitbekommen hat. Hatten die beiden eine Aussprache? Hat Maria mit ihm gesprochen? Oder konnte man es sehen? Hat er in der Zeit überhaupt noch beten können? Ich weiß es nicht. Während er sich noch mit dem Gedanken trug, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte zu ihm: Josef, Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Dies alles ist geschehen, weil sich erfüllen soll, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hat. Seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Ich gehe davon aus, dass Josef diesen Vers aus Jesaja sehr gut kannte. Das gehörte damals zur jüdischen Allgemeinbildung, dass man solche Verse kannte und auch die Zusammenhänge. Für uns ist das manchmal nur ein Vers bei Josef oder ein Vers aus der Weihnachtsgeschichte. Aber der wusste noch, dass Ahas, dass das ein Zeichen für ihn war und dass dieses Zeichen etwas mit Unglauben zu tun hat. Und er weiß auch, dass der Ahas mit einer frommen Worthülse darauf geantwortet hat, dass er dieses Zeichen nicht wollte, sondern es ignoriert hat. Aber er weiß auch, dass Gottes Geschichte mit seinem Volk 700 Jahre weitergegangen ist und dass sie jetzt genau an diesem Punkt stehen. Er weiß auch, dass im Jesaja-Buch, ja, ich habe dir so Zettel auf den Tisch legen lassen, ja, da sind ganz viele Jesaja-Stellen drauf, die auf Jesus hinweisen. Der Josef, der weiß auch, dass Jesaja ganz viel von dem kommenden Retter gesprochen hat, von dem Messias, der kommen soll, und dass er noch irgendwie nicht gekommen ist. Und dann redet Gott zu diesem einfachen Handwerker, der mit einer Antwort gerechnet hat oder nicht, der gepennt hat. Redet Gott in einem Traum und spricht ihn an. Den, der doch dieses Dilemma, was er hat, die krasse Situation, genauso auflösen will wie Ahas. Der ist doch auch dabei, gerade zu verhandeln, was die beste Lösung ist. Gehe ich oder liefere ich die Maria aus und sage, ich war es nicht. Jemand, der nicht im Traum daran gedacht hat, dass er eine wichtige Rolle spielen kann in dieser Jesaja-Story, dass er der Pflegevater von diesem angekündigten Messias sein soll, der sein ganzes Volk rettet, das war doch unglaublich. Er ist derjenige, der ihm den Namen Jesus geben darf. Krass. Er darf der irdische Vater sein, von dem, auf den ein ganzes Volk seit 700 Jahren wartet. Merkst du, wie krass sich das verdichtet für ihn, mitten in seinem Leben? Und wir lesen das 2000 Jahrhundert oder 2000 Jahre später. Und ich gehe mal davon aus, du hast auch diesen Vers schon mal gehört vorher. Es mag sich für dich und für mich ganz selbstverständlich anfühlen, dass Josef sich hier in diesen Auftrag reingestellt hat. Ja klar, sonst wäre ja Jesus nicht in der Krippe gewesen, oder? Sonst würden wir doch nicht schon unser ganzes Leben lang Weihnachten feiern. Ich glaube, dass Ahas und Josef Menschen wie du und ich waren. Wir kennen ganz viele Verheißungen Gottes. Und in manchen Situationen haben wir Hoffnung. Die einen fällt das mehr oder weniger leicht, Hoffnung zu haben, wird schon immer gut gehen. Heilige Momente für dich und für mich sind Momente, wo Gott tief in unser Herz reinspricht, wo nicht nur ein bisschen Hoffnung entsteht, sondern Glauben entsteht. Und wo der Geist Gottes uns anspricht, obwohl wir von mir aus auch am Pennen sind. Heilige Momente sind Momente, wo wir glauben können, dass das, was bei uns so wild ist, so unglaublich ist, so ein Dilemma ist, nicht etwas ist, was uns von Gott trennt oder wo wir selber verhandeln müssen, sondern wo wir immer noch glauben können, dass Gott eingreift, wo wir ihm das hinlegen können und können sagen, Gott, was sagst du dazu? Wo sich unsere Perspektive verändert, weil Gott immer noch eine Möglichkeit hat, auch eine, die für uns nicht denkbar ist. Mein Gott heißt Immanuel, weil er mit mir ist, weil er immer noch an meiner Seite ist. Ich glaube sehr fest daran, dass Gott sich für dich interessiert, dass Gott nicht weit entfernt auf deine Situation guckt und sagt, komm mal selber klar damit, sondern dass Gott sich interessiert. Ich glaube, dass seine Geschichte mit uns Menschen, mit dir und mit mir noch nicht zu Ende ist. Ich glaube, da geht noch was. Er rettet mich aus Situationen, die für mich hoffnungslos sind. Und welche Überschrift deine Situation hat, ist, glaube ich, nicht entscheidend. Weil die entscheidende Frage ist, wer dich rettet. Wer sich für dich interessiert. Wer an deiner Seite ist. Und deshalb schafft Gott immer noch Wege, wo wir sagen, da geht nichts. Steinigen wäre an sich die Alternative. Oder ich mache mich auf und fange nochmal neu an in einer anderen Situation. Ich lade dich ein, dass du mal auf deiner Situation, die du ganz am Anfang im Kopf hattest, mal diesen Vers hörst. Und ihn einfach mal einen Moment wirken lässt. Ich gebe dir ein paar Sekunden, damit du ein eigenes Gebet formulierst. Und dann bete ich mit uns gemeinsam. Seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass deine Geschichte mit mir und mit allen, die hier sind, nicht zu Ende ist, nur weil wir eher an Plan B und Plan C und D und E denken, als an deinen Plan A. Wir wollen dir bekennen, dass wir es manchmal nicht glauben können, dass du noch einen besseren Plan für uns hast. Und wir wollen dir auch sagen, dass so eine Zeit, wo wir aushalten müssen, dass keine Lösung im Sicht oder dass es nicht aufgelöst wird, einfach richtig belastend für uns ist. Wir beten darum, dass du selber dich zeigst. Ich bete darum, dass die ganzen Fragen, die formuliert worden sind, ganz viele Antworten von dir herauf beschwören. Dass wir uns nicht abspeisen lassen mit billigen Antworten, die wir uns vielleicht gegenseitig geben können, sondern dass wir den Mut haben zu warten, dass du selber antwortest. Und ich bete darum, dass die Antworten, die dann kommen, unsere Seele ganz tief berühren und uns wirklich zur Ruhe bringen, dass sie Glauben und Mut genauso wie ganz tiefen Frieden in unseren Herzen bewirken. So sei du bei uns und antworte du selber. Dir sei Ehre. Amen.